herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mit Experteninterviews, Tipps und Informationen zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
Mehr als ein Jahr ist vergangen seit der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Viele Unternehmen sind auch weiterhin im Krisenmodus. Einige wissen noch nicht, ob sie weitermachen wollen und können. Sie warten auf Entscheidungen von Kommunen, Land und Bund, auf Gutachter, Handwerker und nicht zuletzt auf Auszahlungen. Bei uns zu Gast ist Dr. Fritz Jeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nordwestfalen. Der damalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ernannte ihn kurz nach der Flut zum Beauftragten für Wiederaufbau. Und ich bin gespannt auf einen gemeinsamen Blick zurück und auch nach vorne. Schön, dass Sie da sind, Dr. Jeckel. Hallo.
Ja, guten Tag.
Sie waren ja 3 Monate lang nach der Flut für Armin Laschet als Krisenmanager unterwegs, haben dabei sowohl die Verwaltungen als auch die Betroffenen dabei unterstützt, ihre Probleme zu lösen und einen schnellen Wiederaufbau zu schaffen. Welche Bilanz ziehen Sie jetzt nach gut einem Jahr?
Wenn man auf die Summe schaut, die jetzt mittlerweile schon ausgezahlt worden ist und damit auch Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen erreicht hat, dann sind wir jetzt bei rund 1,5 Milliarden Euro nach einem Jahr. Das ist eine gewaltige Summe, auch aufgrund des Antragsverfahrens natürlich eine Zahl, die noch verbessert werden kann. Das wird aber in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer weiter ansteigen. Das ist auch meine Erfahrung aus den Flutkatastrophen, die ich davor begleiten durfte.
Das heißt, man muss sich noch gar nicht weiter wundern, wenn jetzt noch nicht ganz viele Anträge da sind, sondern das kann sehr gut sein, dass sich das später erst manifestiert.
Ja, wir haben nach den Zahlen, die ich aus dem Ministerium, dem zuständigen Haus von Frau Scharrenbach nochmal bekommen habe, zurzeit 18.000 Anträge, die auch schon weitgehend bearbeitet sind. Über 90% sind schon durchbearbeitet. Und man kann einfach davon ausgehen, dass weitere Anträge noch kommen werden. Die Antragsfrist geht ja bis zum 30.06.2023. Die ist bewusst auch so gewählt worden, weil man weiß, dass es komplex ist, solche Anträge zu erarbeiten und dann auch bei den Behörden einzureichen.
Was gibt es denn für Gründe für Unternehmen, dann so ganz spät erst einen Antrag zu stellen? Man würde ja denken, Flut war vor gut einem Jahr. Man hat gesehen, welcher Schaden da ist und dann gab es ja den großen Hilfstopf vom Bund und letzten Endes die Angebote von den verschiedenen Hilfsorganisationen auch. Warum so spät erst bei vielen?
Ja, also zunächst ist es ja ein Hilfstopf von Bund und Ländern, der auch von beiden bezahlt wird. Da lege ich immer ein bisschen Wert drauf, weil es eine gemeinsame Leistung des gesamten Föderalstaates ist. Ich habe natürlich einige Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten immer noch mal bilateral beraten und Hilfestellungen geleistet. Ich habe deshalb ein sehr genaues Bild, was da passiert ist. Wir vergessen sehr schnell, wie komplex eigentlich das Schadensbild war. Wenn Sie in einen Produktionsbetrieb, bleiben wir mal bei Betrieben, wenn wir in einen Produktionsbetrieb gehen, dann ist neben der Infrastruktur des Gebäudes, den Leitungen, den Zuführungen von Medien in das Gebäude, insbesondere auch die Produktionstechnik sehr stark betroffen gewesen. Und wenn Sie ganze Automatisierungsstraßen hatten, die zerstört sind, dann brauchen Sie natürlich für einen entsprechenden Antrag auch eine entsprechende Begutachtung. Und da die Begutachtung zu finden, die ist nicht ganz einfach, das ist so, aber es ist auch notwendig gewesen, weil dadurch eben das Schadensbild relativ klar ermittelt worden ist. Ich habe Übersichten über Unternehmen, die einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Schaden hatten, vielleicht ein Drittel von der Versicherung erhalten haben und jetzt auch tatsächlich eine Schadensersatzsumme, die geht dann auch schon mal in die 25 bis 30 Millionen Euro und führt dann natürlich auch dazu, dass die Betriebe sich dann neu aufstellen können zum Wiederaufbau und zur Wiederherstellung ihrer Produktion. Das heißt also, man darf nicht unterschätzen, wie komplex solche Antragsverfahren sind und auch sein müssen, weil sie ansonsten keinen wirklichen Ersatz für den Schaden erhalten.
Es war ja am Anfang die Rede von schneller und unbürokratischer Hilfe. Es ist ja auch der Sofort-Notfalltopf aufgesetzt worden. Da war es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher für die Unternehmen. Jetzt hat die SPD im NRW-Landtag ja stark kritisiert, was ja auch ihre Aufgabe ist, stark kritisiert, dass es nämlich überhaupt nicht schnell und unbürokratisch war, sondern dass das Antragsverfahren viel zu kompliziert gewesen sei.
Da bin ich anderer Meinung. Die Förderrichtlinie, die das Land Nordrhein-Westfalen aufgelegt hat, hat einen Umfang von knapp 30, 35 Seiten, beinhaltet damit alle Förderregularien zur Beseitigung dieser Komplexkatastrophe. Nochmal, also es ist ja alles zerstört. Es ist ja nicht nur ein PKW, der ersetzt werden muss oder ein Betriebsgebäude muss wiederhergestellt werden, sondern es ist eine komplex geschädigte Infrastruktur, es ist eine komplex geschädigte Struktur unserer gesamten öffentlichen Daseinsvorsorge, die wiederhergestellt werden muss. Und das geht nicht einfach auf Zuruf, sondern man hat wirklich auch die Notwendigkeit, sich das genau anzuschauen. Und dafür ist das Verfahren, so wie es die Landesregierung aufgesetzt hat, sehr, sehr flexibel gewesen. Ich möchte nochmal einen zweiten Punkt erwähnen, der geht immer so ein bisschen unter, weil das gar nicht im Antragsverfahren läuft. Das ist die Wiederherstellung der öffentlichen Infrastruktur Straße. Also was hier in Nordrhein-Westfalen sehr schnell geleistet worden ist, die Wiederherstellung der Brücken, der Verkehrsbeziehungen, der Wegebeziehungen in den geschädigten Kommunen, das habe ich so in der Form und in der Schnelligkeit an anderer Stelle nicht erlebt. Das ist schon vorbildlich gewesen. Mhm. Denn wie soll ich sonst einen Wiederaufbau machen in einem Ortsteil, wenn ich in einer Kerbtallage gar nicht in den anderen Ortsteil rüberkomme?
Die Grundlage, na klar.
Das ist zum Beispiel etwas gewesen, woraus man auch für die Zukunft lernen kann, dass diese Infrastrukturwiederherstellung absolut prioritär ist und die funktioniert eben auch. Und vielleicht eine dritte Bemerkung zur Deutschen Bahn. Was die Deutsche Bahn hier auch an Strukturen wieder in den geschädigten Gebieten langfristig aufbauen will, das ist sinnvoll und das ist auch nachhaltig.
Das heißt, da ist es schnell gelaufen, das ist auch gut so. Es klingt trotzdem auch heraus aus dem, was Sie sagen, dass die Unternehmer da auch stark in Vorleistung gehen mussten, ne? Dass man erstmal reingebuttert hat und dann irgendwann kam dann ein Gutachter oder im schlimmsten Fall musste man erstmal auf ihn warten, alles so lassen. Was haben Sie da für Rückmeldungen bekommen aus der Unternehmerschaft?
Ja, das Problem bestand vor allen Dingen nach meiner bilateralen Diskussion mit einigen Unternehmern darin, den Gutachter zu finden, der genau diese spezifische Art von Produktionstechnik begutachten kann. Also wenn ich natürlich einen allgemeinen Gebäudeschaden habe, da finde ich sehr viele Sachverständige und Gutachter aus dem Bauwesen. Aber wenn ich eine ganz bestimmte Produktionstechnologie habe, ich habe bestimmte Maschinen, die auch nur aus bestimmten Generationen sind und die müssen mir bestätigt werden, dann brauche ich natürlich jemanden, der sich damit auskennt. Und das ist sicherlich ein Engpass, der über die Zeit auch beseitigt werden kann. Wir haben selber Hinweise gegeben. Ich habe auch selber Kontakte dann hergestellt zu Gutachtern, die dann auch wieder bei mir angerufen haben und danach gefragt haben, wie sollen wir diese Begutachtung vornehmen, denen ich dann auch Hinweise geben konnte, wie man an so eine komplexe Aufgabe herangeht. Aber ich sage mal so, am Ende finden sich die Partner auch, die dann zusammenkommen müssen, weil es auch ein Interesse des Unternehmers natürlich gibt, aus dem öffentlichen Geld die Sanierung seines Betriebes zu bekommen.
Aber es stimmt, dass die Unternehmer in Vorleistung gehen mussten.
Das ist richtig, ja.
Und wenn die das nicht konnten, sind viele pleite gegangen daran?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe zwar Betriebsaufgaben gehabt von kleineren Gewerbebetrieben, auch Handwerksbetrieben. Ich hatte aber den Eindruck, dass die Betriebe, die nicht wieder an den Markt gehen wollten, sowieso in einer Situation waren, dass der Betrieb eigentlich zum Ende gekommen war. Also ich hatte einige, mir fallen jetzt auch einige Personen ein, die waren so 62, 63, die haben dann gesagt, ich habe eigentlich keinen Nachfolger für meinen Betrieb, den wollte ich mir jetzt eigentlich suchen. Für mich macht das eigentlich keinen Sinn mehr, jetzt nochmal weiter an den Markt zu gehen.
Das ist ja eh schwierig, Betriebsnachfolger zu finden.
Genau. Ich habe allerdings auch einen Fall, nach wie vor schwierig, der liegt immer noch auf meinem Tisch und er wird mich jetzt auch nochmal wieder intensiver beschäftigen. Da ist es so, dass die Marktlage, übrigens im Automobilbereich, dazu geführt hat, dass das Unternehmen gesagt hat, nein, ich möchte eigentlich mit meiner Produktlinie gar nicht mehr wieder zurück an den Markt. Aber der Standort, den ich habe, ist interessant und die Mitarbeiter sind interessant und ich möchte eigentlich dort eine andere Art von Geschäftstätigkeit aufnehmen.
Ha, aber dann gibt es keine Fördergelder, richtig?
Und das ist das Problem, genau. Es gibt dann keine Fördermittel für diese Situation, weil es keine Wiederherstellung des Schadens aus dem Flutereignis ist, sondern eigentlich will der Unternehmer etwas anderes machen. Aber bei dem Fall versuchen wir jetzt gerade, ihn mit den Förderbanken, den öffentlichen, also KfW und NRW-Bank zusammenzubringen und mal zu schauen, ob er aus Innovationsprogrammen und anderen Unterstützungen eine Hilfe bekommt, um mit seinem Betrieb sozusagen in ein anderes Segment, er möchte mehr in den Bereich Dienstleistung gehen, Innovation und Dienstleistung, in diesem Bereich dann weiterzumachen.
Wenn er aber gar nicht aus Ihrem IHK-Bereich kommt, dann geht es ja jetzt um einen Job, den haben Sie, sage ich mal, letztes Jahr Sommer bis Herbst gemacht.
Ja,
der
bis
ist
Winter,
im Prinzip
ja.
schon ein Jahr lang vorbei,
ja.
dieser Job, den Sie
ja,
da
ja.
hatten. Dennoch sind Sie da scheinbar immer noch ganz viel mit beschäftigt.
Ja. Naja, es ist halt doch so, ich meine, es sind ja Betriebe, die in Nordrhein-Westfalen ansässig sind und die hier wirtschaften wollen und wir sind auch in den IHKs, also in dem Fall ist es IHK Bezirk Aachen, wir sind da auch in einem sehr guten Austausch unter den Kollegen und helfen uns natürlich auch gegenseitig und meine Beratung in der Form ist ja auch nur eine Unterstützung, dass die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bleiben und weiter in der Produktion sind. Das ist ja das Interesse, das wir alle haben.
Das ist schön, aber ich gehe davon aus, dass Sie vorher auch schon gut ausgefüllt waren mit Ihrem Job als Hauptgeschäftsführer.
So, ja. Tatsächlich hat mich die Mail zu diesem Sachverhalt jetzt am Wochenende erreicht und ich werde das jetzt auch dann in dieser Woche wieder anfassen und mal gucken, was wir da machen können.
12,3 Milliarden Euro stehen zur Verfügung für NRW. Ihre Einschätzung, wird es reichen?
Das war ja eine große Frage in der Politik zu Beginn der Katastrophe. Wir hatten ja einige Referenzbeispiele aus den Schadensereignissen in Ostdeutschland, also die Oder- und Elbe-Fluten. Ich möchte daran erinnern, dass es 2002 ein Schaden von 6 Milliarden Euro war, in 2013 von etwa 2,5 Milliarden. Nach der Einschätzung heute würde ich sagen, die Mittel sind auskömmlich. Das müsste eigentlich reichen für die Schadensbilder, die wir gesehen haben. Was eine sehr große Unsicherheit ist, ist nach wie vor der Bereich der Unternehmensschäden. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass auch sehr viele in wirklich zweistelligen Millionenbeträgen sind. Das wird natürlich auch entsprechend sich nochmal auswirken. Aber Botschaft insgesamt, ich halte den Fonds für auskömmlich finanziert.
Sie haben gerade die Fluten in Sachsen angesprochen, bei denen Sie auch maßgeblich beteiligt waren. Ich glaube, Sie waren damals als Staatssekretär.
Ich war einmal als Staatssekretär, ja, Leiter des Wiederaufbaustabs und 2002 stellvertretender Leiter in dem Wiederaufbaustab in der Staatskanzlei.
So, das heißt, Sie haben jetzt zum dritten Mal diesen Prozess begleitet. Wie würden Sie das vergleichen, die Flutereignisse in Ostdeutschland und jetzt hier dann?
Ja, also interessant ist leider, dass man methodisch und strukturell immer wieder auf die gleichen Probleme trifft. Es ist also tatsächlich so, dass da, man kann es so beschreiben, dass da eine Matrix von Problemen liegt und sie sind tatsächlich identisch. Und deshalb ist es auch wichtig, Wissenstransfer zu betreiben, dass man solche Flutkatastrophen oder überhaupt Naturkatastrophen auch nach so einer bestimmten Struktur und Methode abarbeiten kann. Das hat sich jetzt dreimal gezeigt, dass es tatsächlich sehr regelhaft abläuft. Und wenn man dann die Regeln kennt, die man dann anwenden kann, kommt man natürlich schneller zu Ergebnissen. Also dass wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 6 Wochen nach dem Flutereignis bereits die Förderrichtlinie hatten, Mitte September, ein Riesenerfolg. Ja, das ist, hat natürlich damals in Sachsen, als wir das erste Mal gemacht haben, da hat das fast 3 Monate gedauert, weil wir natürlich auch geübt haben an den Problemen und natürlich die Dinge auch erstmal aufstrukturieren mussten. Jetzt kann man eigentlich im Grunde genommen auf so eine Basis zurückgreifen. So schlimm das immer ist, dass es in diesen Katastrophen so ist. Zweite Bemerkung, wir hatten in Sachsen in beiden Flutereignissen eine sehr starke Flächenbetroffenheit des gesamten Bundeslandes. 2013 waren von dem Flutereignis 75% der Landesfläche betroffen. Nun ist Sachsen räumlich und bevölkerungsmäßig natürlich kleiner als Nordrhein-Westfalen. Aber was mir hier aufgefallen ist, ist, dass die Schadensbilder punktueller waren, aber durch die topografische Lage extrem stark heftig. Also
durch die Tallagen.
Ja, die Tallagen. Also die Zerstörungswut des Wassers, die war hier ungleich größer, wenn Sie mal an Erfstadt Blessem denken. Also solche Bilder mit also komplett weggerissenen Häusern hatten wir 2002, nicht mehr 2013, aber 2002 in Sachsen auch. Aber dass die kompletten Medien, die gesamten Infrastrukturen freigelegt waren, im Grunde genommen waren ja die ganzen Abwasserrohre oder die Medien, die technischen Medien in den Ortsteilen, die waren ja komplett freigespült. Nehmen Sie Bad Münstereifel, die komplette Innenstadtlage war ausgehöhlt wie in so einer Kerblage. Das ist schon nicht vergleichbar gewesen, sondern wir haben da in Sachsen aufgrund der topografischen Situation natürlich im Erzgebirge auch solche in Hanglagen Schäden gehabt, aber nicht in dieser Massivität.
Das heißt, das waren die wichtigsten Learnings, also letzten Endes schnell die Strukturen aufbauen, schnell die Förderrichtlinien bereitstellen.
Ja. Das also die wichtigsten Learnings sind eigentlich, nachdem die unmittelbare Katastrophe bewältigt worden ist, also das Wasser abgelaufen ist, so schnell wie möglich den Schutt beseitigen. Das hat das Land auch gut gemacht hier. Also die ganze Abfallbeseitigung darf man ja auch nicht vergessen. Es ist auch ein 3-stelliger Millionenbetrag, der dort verwendet worden ist. Dann so schnell wie möglich die Förderrichtlinien und die Strukturen aufsetzen und dann eine arbeitsfähige administrative Struktur zu schaffen, mit der die Bewilligung, Prüfung, Antragsbegleitung durchgeführt werden kann. Und die Arbeitsteilung, die man dann gefunden hat für NRW Bank im Bereich der Unternehmensschadensbeseitigung und Private durch die entsprechenden Wohnförderstrukturen über die Landkreise und über die Landesregierung mithilfe der Bezirksregierung, ist eigentlich ein gutes System.
Das ist wahrscheinlich psychologisch auch ein guter und starker Hebel, dass man den Leuten schnell eine Sicherheit vermittelt, wie kann es weitergehen?
Ja.
Mal, das wäre ein Weg raus, so schlimm es jetzt auch gerade ist.
Ja.
Ich habe das in Zwisttal und Rheinbach gesehen, da sieht man sehr unterschiedliche Dinge bei den Unternehmen. Manche bauen wieder auf und versuchen dann zurück in den Alltag zu finden, andere ziehen um, erfinden sich neu, kriegen dann keine Fördergelder oder sitzen auch immer noch resigniert vor ihren Trümmern und wissen nicht, wie und was sie machen sollen. Sehr, sehr unterschiedlich. Manche warten auch jetzt noch auf die Gutachter. Ne? Viele sind noch nicht zurück in ihren Häusern, auch privat. Also sehr viele. Welche Eindrücke haben Sie in letzter Zeit aus den ehemaligen Flutgebieten gewonnen jetzt hier in NRW?
Also ich möchte nochmal an diejenigen einen Appell geben, die jetzt noch zögern oder hadern mit ihrer Situation, sich doch bitte nochmal an ihre örtlichen Industrie- und Handelskammern zu wenden. Wir haben ja über die Strukturen der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen in den flutbetroffenen Gebieten, das sind 6 Stück insgesamt, haben wir ja eine Struktur aufgesetzt, wo Beratung auch gewährt wird. Und wer da wirklich Unterstützung und Hilfe braucht, bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige Industrie- und Handelskammer. Ihnen sollte dort geholfen werden. Wenn das nicht so ist, ich bin in Nordwestfalen in Münster auch erreichbar. Man kann mich telefonisch oder per Mail erreichen. Kleine Mail reicht und ich hänge mich selber auch nochmal dran, um dann die Kontakte herzustellen, die man machen muss. Bei den Privathaushalten hatte ich sehr schöne Erlebnisse, also auch ganz spontane Danksagungen. Ich war unlängst in einer Veranstaltung in Köln und da kam eine Dame auf mich zu und bedankte sich ganz herzlich für die Unterstützung, die die Landesregierung und die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Wörtlich, sie hätte niemals ihr Haus, in der Nähe von Bonn übrigens, niemals ihr Haus wieder aufgebaut, ein altes Fachwerkhaus, wenn sie nicht diese großzügige Unterstützung bekommen hätte. Mhm. Und außer, so sagte sie zu mir, außer ein paar kleineren Nacharbeiten, die noch gemacht werden müssen, ist sie nach einem Jahr jetzt wieder im eigenen Gebäude und saniert. Es gibt aber auch Fälle, in denen tatsächlich die Sanierung noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie man sich das eigentlich wünscht. Das liegt auch daran, ich merke es selber auch, wenn ich mal einen Handwerker brauche, wie schwer es ist, einen qualifizierten Handwerksbetrieb zu bekommen. Ja. Das haben wir auch von Anfang an gewusst, dass das eine Lücke ist. Aber es ist nun mal so, dass wir auch nicht die Handwerker uns selber irgendwie organisieren können, sondern wir müssen dann schauen, mit den vorhandenen Ressourcen den Wiederaufbau zu bewältigen.
Oder vielleicht auch welche von weiter weg anzufragen.
Und nochmal anzufragen aus anderen Regionen Deutschlands, das kann auch helfen. Aber es wird vielleicht den Wiederaufbau ein bisschen verzögern, aber bitte hadern Sie nicht damit, sondern starten Sie einfach mit den Mitteln und Möglichkeiten, die Sie noch dann geboten bekommen vom Land.
Von den 12,3 Milliarden, wie viele sind schon ausgezahlt worden?
1,5 Milliarden sind bisher ausgezahlt worden. Man muss aber in die Berechnung wirklich auch nochmal einbeziehen, dass wir ja auch einen Vorababzug aus diesem Aufbauhilfefonds für die Deutsche Bahn hatten von über 2 Milliarden Euro. Das heißt, es ist auch nochmal ein Betrag, der auch in den Wiederaufbau geht. Und ich gehe davon aus, dass die Zahlen kontinuierlich weiter anwachsen. Hatten wir auch in den Flutkatastrophen, die ich vorher betreut habe. So, es dauert halt eben auch. Und ich will das mal erwähnen, auch nur die letzte Maßnahme aus dem Flutereignis in Sachsen 2013 ist im April 2021 abgerechnet worden. Mhm. Also 9 Jahre später.
Das heißt, dieser Fonds, der bleibt da?
Der bleibt da, ja.
Es ist weiterhin sehr viel Geld drin.
Genau.
Man kann sich an die IHKs wenden.
Genau.
Und man kann irgendwie einen Weg finden.
So ist es, ja. Wichtig ist aber nochmal die Antragsfrist im Kopf zu behalten, 30.06.2023.
Könnten Sie sich vorstellen, dass sie auch nochmal verlängert wird? Wenn Sie sagen, das dauert 9 Jahre, bis so ein Topf dann, siehe Sachsen, dann auch mal zugemacht wird, hey, dann ist das eigentlich jetzt nicht mehr so lang mit der Antragsfrist.
Also ich glaube, dass man, also ich bin immer so jemand, der auch gerne zu Stichtagen arbeitet. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den 30. Juni 2023 hat. Das ist dann 2 Jahre nach dem Flutereignis. Und was man bis dahin nicht bewältigt hat, das verzögert sich aus anderen Gründen. Ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Das Land und der Bund braucht auch eine Klarheit über den tatsächlich vorhandenen Antragsberg. Was ist da zu erwarten? Welche Volumina stehen dahinter? Und wenn man das dann verlängert, weiß ich nicht, ob das wirklich der Sache dient. Mhm. Also ich wäre vorsichtig. Ich würde eher dafür plädieren wollen, halten Sie den Stichtag und versuchen Sie auch wirklich bis zum 30. Juni die Anträge zu stellen.
Sie hatten ja auch gesagt, dass es kein Sprint ist, sondern ein Marathon, habe ich irgendwo von Ihnen gelesen. Kann natürlich dann tatsächlich jetzt noch ein paar Jahre uns sehr beschäftigen. Wie viel macht das noch aus von Ihrem Arbeitsalltag?
Also zurzeit würde ich mal sagen, in der Woche habe ich so 1 bis 2 Kontakte in Sachen Flutereignisse. Manchmal ist es komplexer, da muss man auch noch mal ein bisschen nachhelfen. Aber es ist doch deutlich zu spüren, dass der Prozess, so wie er aufgesetzt ist mit den Behörden und der NRW-Bank, dass das gut funktioniert.
Und haben dann wahrscheinlich Ihre Stellen, an die Sie das weitergeben können.
Das ist richtig. Also ich telefoniere dann natürlich auch mit der NRW-Bank und verbinde einfach Leute, die zuständig sind. Ich bin ja nicht zuständig für den Wiederaufbau als solch. Ich kann ja gar nichts machen, weil ich keine Behörde hinter mir habe.
Aber Sie sind ein exzellenter Netzwerker.
Aber ich kann natürlich Kontakte herstellen und versuche auch, Hilfestellung zu geben, wo es ist. Und was ich sehr gut finde in der Kommunikation ist übrigens, dass wir auch sehr klar sind. Also in den Gesprächen, die ich mit der NRW-Bank habe, zum Beispiel, wenn wir dann zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, nein, also hier ist wirklich nichts möglich, dann verabreden wir uns auch ganz klar und sagen, das müssen wir den Betroffenen auch ganz klar machen, dass eine Hilfe in dem Fall nicht möglich ist, weil zum Beispiel eben nicht wiederaufgebaut wird oder gar keine Rekonstruktion des Gebäudes oder auch der Maschinenpark stattfindet, um Mitnahmeeffekte auch zu vermeiden.
Und dann könnten natürlich angesichts des Klimawandels weitere Fluten und auch Starkregenereignisse ins Haus stehen. Wie können wir vorsorgen, damit die Auswirkungen nicht nochmal so katastrophal werden, wie wir es jetzt hier gesehen haben und auch in Sachsen?
Wenn man solche Flutkatastrophen mitbetreut, dann betrachtet man auch immer natürlich zwischenzeitlich die internationale Lage. Es ist ja so, dass in diesem einen Jahr von 2021 auf 2022 in der Welt gravierende Flutkatastrophen aufgetreten sind. Das letzte haben wir die Bilder von Pakistan im Blick, aber viele von uns haben vielleicht auch schon wieder vergessen, dass wir im Mai in Brasilien massive Erdrutsche und Regenfälle hatten, dass wir im April in Südafrika auch ein massives Hochwasserereignis hatten. Wir müssen also überall auf der Welt eigentlich damit rechnen, dass diese Veränderungen des Klimawandels uns wieder erreichen. Und wir müssen auch damit rechnen, dass sie uns hier in Deutschland häufiger erreichen. Die Signifikanz dieser Fälle hat ja auch zugenommen in den letzten Jahren, das stellt man auch fest. Deshalb ist es absolut notwendig und die Landesregierungen in den betroffenen Ländern in Deutschland gehen auch diesen Weg, investieren erhebliche Mittel in die Vorsorge, in die Hochwasservorsorge. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, das ist richtig und das lohnt sich. Im Freistaat Sachsen war es so, dass wir 2002 damals ein Flutvorsorgeprogramm aufgelegt haben, ein Hochwasserschutzprogramm, in das jährlich festgelegte Beträge des Landeshaushalts hineingingen. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Flut 2013 nicht mehr so ein schlimmes Schadbild oder Schadereignis gezeigt hat wie 2002. Es ist also definitiv richtig und notwendig, in die Vorsorge zu investieren.
Auch privat, beziehungsweise auch als privater Unternehmer.
Also ich habe mehrere Unternehmer auch begleitet und ihnen den Rat gegeben, beim Wiederaufbau jetzt zum Beispiel eine zum Fluss hinliegende Mauersituation zu nutzen, vielleicht auch eine kleine Retentionsfläche auf dem Betriebsgelände entstehen zu lassen, weil man damit rechnen muss, dass die Flüsse auch dort wieder über die Ufer treten. Und auch dort kann eine kluge Abstimmung zwischen den Gewässerunterhaltsverpflichteten, das sind ja meistens unsere Zweckverbände hier in Nordrhein-Westfalen, und dem Unternehmen dafür beitragen, dass es nicht wieder zu solchen Schäden in dem Betriebsgelände kommt.
Das Problem ist, dass solche Vorsorgemaßnahmen natürlich auch viele Jahre an Bauzeit verschlingen und irgendwie ist es einfach noch sehr lange Dauer, bis auch die Zweckverbände einen Überblick haben, was macht wo Sinn.
Ja. Also ich hatte mal den Vorschlag gemacht, das kommt mir jetzt wieder ins Gedächtnis, wo Sie mich danach fragen, dass man auch nochmal mit einigen Kommunalpolitikern solche Best Practices bereist und sich anschaut. Also ich habe ein sehr gutes Beispiel in Flöha in Sachsen, in einer Gebirgslage im Erzgebirge. Es ist hervorragend gelungen dort, den Hochwasserschutz sowohl mit einer Mauersituation im Gewässer selber, ohne den Fluss einzuengen, sondern ihm auch noch Raum zu verschaffen, plus einer entsprechenden komplexen Straßenbaumaßnahme, eine hervorragende Abflusssituation für das Gewässer zu schaffen. Ja, also wir sind dann auch in der Pflicht, auch straßenbauseitig, gewässerbauseitig, privat und soweit es eben auch kommunale Flächen betrifft, komplexer zu denken und zusammenzuarbeiten. Und da kann man wirklich viel erreichen.
Das ist ja vielleicht auch was dann über die IHKs vermittelt werden kann. Letzten Endes diese Kontakte, die man dann braucht zu den Verbänden und die Information im größeren Maßstab, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss.
Also was, glaube ich, auch eine Information ist der Umstand, dass es über die Körperschaften hinweg eine gute Zusammenarbeit gegeben hat. Die Industrie- und Handelskammern sind nach Landesrecht Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und wie hier zusammengearbeitet worden ist, wie auch die Körperschaftsstruktur Industrie- und Handelskammern der Landesregierung zur Seite gestanden hat, ich glaube, das kann auch für andere Regionen mal ein Vorbild sein. Wir haben sehr viele Kontakte in die Wirtschaft, in die Verbände, in regionale Vereinigungen und Strukturen hinein. Und ich glaube, es ist gut für eine Landesregierung, sich dieser Netzwerke zu bedienen, sie beim Wiederaufbau zu nutzen und sie auch einfach mit einzubeziehen. Das kann am Ende nur besser sein.
Vielen Dank, Dr. Fritz Jeckel, für Ihr Kommen, für Ihre Einschätzung der Lage und für Ihre klaren Worte. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie immer mehr zum Alltag Ihres eigentlichen Jobs als Hauptgeschäftsführer der IHK Nordwestfalen zurückkommen und immer weniger mit den Nachwehen der Flutkatastrophe zu tun haben, weil die ja hoffentlich nach und nach auch geheilt werden können. Allen Unternehmen, die von der Flut betroffen waren und sind, wünschen wir, dass sich das Blatt ganz bald zum Besseren wendet. Holen Sie sich bitte auch Rat und Hilfe bei der IHK in Ihrer Nähe. Vielen Dank, dass Sie da waren, Dr. Eckel.
Ja, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
Tschüss. Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de.